Hallo, schönen Abend, Vormittag, Mittag, Nacht, wie auch immer. Herzlich willkommen zu Basic Podcast. Und das Thema, das normalerweise nicht zu meinen riesen Standardthemen gehört. Und das ist, ich will ein bisschen darüber sprechen, was es heißt, katholisch zu sein. Oder was es für mich bedeutet, katholisch zu sein. Und zunächst, warum ist es was, worüber ich normalerweise nicht so wahnsinnig viel rede? Erstmal, es ist, ich sehe meinen Dienst, ich sehe den Auftrag, den mir Gott gegeben hat, in erster Linie so eine Betonung zu legen auf das, was alle Christen vereint. Nicht, weil ich andere Sachen nicht wichtig fände, sondern weil ich einfach ein Herz habe, in erster Linie über Jesus zu predigen, in erster Linie über die Bibel, über das Wort Gottes und über die Dinge, die das Wort Gottes ganz klar in unser Leben reinzusprechen hat. Okay, ich sehe da einfach nicht meine Hauptberufung, zum Beispiel über katholische Dogmatik zu lernen, aber das heißt nicht, dass diese Punkte für mich nicht wichtig sind oder sowas. Deswegen will ich an dem Punkt, auch wenn ich das ganze Jahr lang nicht tausendmal darüber spreche, einfach mal sagen, was es für mich eigentlich bedeutet, katholisch zu sein. Nur zwei Vorbemerkungen, wenn ich jetzt über die ganzen katholischen Sachen irgendwie spreche. Wenn du nur eine oder zwei Folgen von dem Podcast bislang gehört hast, dann sollten dir zwei Dinge eigentlich schon mal ziemlich glasklar sein. Okay, das erste ist, ich bin ein Mensch, der alles liebt, was Gott an Schätzen und an wunderbaren Dingen in Christen reingelegt hat, die nicht katholisch sind. Okay, ich liebe es zu lernen von anderen Christen. Ich bin selber sehr geprägt in vielerlei Hinsicht von Dingen, die ich von orthodoxen Christen gelernt habe, die ich von evangelischen, die ich von freikirchlichen Christen gelernt habe. Ich habe viele Freunde in nicht katholischen Orten auf der ganzen Welt und ich bin total froh, es hat mich bereichert und ich bin leidenschaftlicher Verfechter von dem, dass wir voneinander lernen, okay? Also, wenn ich jetzt was davon erzähle, dass ich gerne katholisch bin, dann weiß jeder, der mich schon mal irgendwo gehört hat, dass ich ein totaler Fan von all den Dingen ebenso bin, die Gott in anderen christlichen Gruppen reingelegt hat. Ich bin total begeistert davon. Und das Zweite ist auch völlig klar, da will ich nie hinterm Busch halten. Wenn ich sage, dass ich gerne katholisch bin, dass es da total viele Dinge gibt, die ich liebe und um die ich froh bin, dann nimmt das nichts von der Tatsache, dass ich der Meinung bin, dass wir in unserer Kirche dringend eine Erneuerung brauchen. Okay? Ich habe überhaupt kein Herz für eine Art von Konservativismus sozusagen. Bei uns ist alles gut und es muss alles nur so bleiben und müssen alle nur noch ein bisschen mehr das werden, was wir eh schon sind und dann ist alles gut. Überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, dass sich jede Menge ändern muss, aber es muss sich auch jede Menge in meinem Leben ändern. Und deswegen versuche ich echt, mich selber zu lieben. Deswegen versuche ich, mich trotzdem anzunehmen. Und ich hab echt eine Liebe, ich habe sehr, sehr viel Sympathie für die katholische Welt, für die katholische Kirche. Obwohl ich der Meinung bin, dass Jesus echt an vielen Punkten noch echt was anderes vorhat und ein bisschen was verändern möchte. Warum spreche ich jetzt gerade ausgerechnet über was es heißt, katholisch zu sein? Ich bin in der letzten Zeit immer öfter mit ziemlich eigenartigen Sachen konfrontiert worden, wo Leute mich gefragt haben, ob ich katholisch bin. Da habe ich gesagt, ja klar, das habe ich doch schon in meiner Vorstellung gesagt. Und dann kommen so Sachen wie, so wie du angezogen bist und so wie du sprichst, klingt das gar nicht katholisch. Und dann muss ich mal rückfragen, wie ist denn ein normaler Katholik angezogen? Und warum bin ich nicht wie ein normaler Katholik angezogen? Und dann komme ich auf einmal ganz auf komische Vorstellungen, was angeblich normal ist, katholisch zu sein. Okay, oder neulich hat mich jemand gefragt, da war ich in einer nicht-katholischen Gruppe eingeladen, da habe ich nur so erwähnt, ja, ich bin katholisch, und da hat einer sofort danach gefragt, hast du schon mal dran gedacht, deine Konfession zu ändern? Ich dachte, ja, schon dran gedacht. Ich kam immer zu dem Schluss, dass es eine schlechte Idee ist. Ja, weil er merkt ja, dass ich ein überzeugter Christ bin und sowas, und überzeugter Christ und katholisch hat in seinem Weltbild nicht so richtig zusammengepasst. Also, ich bin selber zum Überlegen gekommen, was ist denn ein typischer Katholik? Ziehen sich Katholiken auf besondere Weise an? Sprechen sie auf eine besondere Weise? Und haben sie irgendwie vielleicht in der Regel keine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus? Also, um ehrlich zu sein, ich glaube, das ist alles ein ziemlicher Schmarri, ziemlicher Quatsch. Aber auch so, man trifft oft auf eigenartige Sachen, was katholisch ist. Was es ausmacht, katholisch zu sein. Und ich glaube, wenn du sagen wir mal, speziell nicht katholische Christen, nehmen wir mal evangelische, freikirchliche Christen, wenn du die fragen würdest, was ist denn typisch katholisch? Oder auch wenn du viele Katholiken fragen würdest, was ist typisch katholisch? Ich glaube, da kämen interessante Sachen raus. Ich glaube, da kämen so Sachen raus wie der Papst oder Marienfrömmigkeit oder vielleicht Weihwasser nehmen, wenn man reingeht in die Kirche oder sowas wie eine Kerze anzünden beim Beten oder so ein Bild an der Wand hängen oder sowas, ja. Und weißt schon, das sind Dinge, die natürlich in der katholischen Welt eine Rolle spielen, unterschiedlich große Rolle spielen und sicherlich auch ihre Bedeutung haben. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, dass das nicht das Wesentliche ist, was katholisch ausmacht. Ich würde so weit gehen und sagen, das Wesentlichste, was es heißt, ein Katholik zu sein, katholisch zu sein, das ist, an Jesus Christus zu glauben. An Jesus zu glauben, wie ihn die Heilige Schrift, die Bibel uns offenbart und wie er auch bekannt wird in den ältesten Glaubensbekenntnissen. Wie dieses bekannte, das normale Glaubensbekenntnis, das man kennt. Das ist die Mitte von unserem Glauben. Okay? Das ist die Mitte von allen christlichen Glauben. Und alle anderen weiteren Dinge, wo sich dann auch die unterschiedlichen christlichen Konfessionen unterscheiden, wie zum Beispiel, wer genau darf denn Abendmahl oder Eucharistie feiern, das sind auch wichtige Punkte, aber bei weitem nicht so wichtig wie diese eine Mitte. Deswegen, wenn mich jemand fragen würde, Johannes, was heißt es für dich, katholisch zu sein? In erster Linie heißt es, an Jesus Christus zu glauben, dass er für mich gestorben ist, dass ich durch die Taufe mit hineinbegraben worden bin mit Jesus und zum neuen Leben auferstanden bin, dass ich zu einer neuen Gemeinschaft von Gläubigen gehöre. Das ist das Wesen unseres Glaubens, das ist der Mittelpunkt unseres Glaubens, dass es einen dreifaltigen Gott gibt. Okay, ich komme ins Preachen rein, ich versuche es ein bisschen klarer auf den Punkt zu bringen. Das ist die Mitte meines Glaubens, die Mitte des katholischen Glaubens. Wenn man jetzt aber also auf die Dinge schaut, was ist praktisch... Ich meine, dann, wenn das stimmt, was ich jetzt gesagt habe, kann man sagen, das kannst du ja genauso glauben, wenn du evangelisch bist oder orthodox oder altkatholisch oder sowas. Das stimmt. Wenn man mich jetzt fragen würde, hey, was sind die Dinge, wo du sagst, das findest du echt gut an der Tatsache, wirklich katholisch sein, römisch-katholisch zu sein. Da, ich will euch ein paar Punkte vorstellen. 6 Punkte. Anspruche ich nicht, dass das die wichtigsten 6 sind, dass das die Erklärung schlechthin ist. Ich gebe einfach Zeugnis davon, was es ist. Aber ich versuche schon auch ein bisschen eine Theorie zu entwickeln, wie man katholisch auch verstehen kann. Weil, ich will eine ziemlich steile These in den Raum stellen. Vieles, was wir heute als typisch katholisch bezeichnen, hat es vor 1000 Jahren noch nicht gegeben. Und manches nicht mal vor 200 Jahren. Und manches wird es vielleicht in 200 Jahren auch nicht mehr geben. Ein Beispiel nur. Für viele Leute ist es absolut typisch katholisch, dass Priester nicht heiraten dürfen. Das ist wirklich was, was heute sehr typisch katholisch ist, aber das ist zum Beispiel nichts, was sich nicht ändern könnte. Es gibt kein Dogma, es gibt nicht irgendeine Sache, wo vom Himmel offenbart worden ist, dass das in alle Ewigkeit so bleiben wird, sondern es ist einfach eine Regelung, die es momentan in der katholischen Welt gibt. Aber das ist nichts, was sich nicht ändern könnte. Das Gleiche ist das Papstverständnis. Das Papstverständnis war zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Jahrhunderten im Laufe der Kirchengeschichte verschieden. Nun, ich gebe jetzt keine Prognose ab, dass sich das in Zukunft irgendwie ändern wird oder sowas. Aber ich will nur sagen, auch das Papstverständnis, wie wir es heute haben, ist nichts in alle Ewigkeit Unveränderliches. Genauso wenig das Verständnis von Liturgie, das Verständnis von Heiligenverehrung oder sonst was. Es haben sich Dinge im Laufe der Kirchengeschichte verändert. Und das kann, all diese Dinge sind natürlich Elemente von katholischer Glaubenspraxis, aber das ist nichts, was sich irgendwie, was sich in alle Ewigkeit nicht ändern könnte. Deswegen glaube ich nicht, dass es im tiefsten Sinne das Wesen vom Katholischen ausmacht. Ich bringe euch jetzt 6 Punkte, die ich persönlich am Katholischsein super finde. Und der erste Punkt ist ein bisschen eine steile Theorie, aber ich bringe die jetzt. Wenn dir übrigens der Podcast heute zu theologisch ist, kein Problem, ey. Ich spreche manchmal auch über ganz normale Sachen. Ich habe heute ein bisschen so ein Theologie-Ding drauf, weil es halt über sowas geht jetzt, was katholisch sein heißt und so. Okay. Also, nicht verzweifeln. Einfach heute erdulden und das nächste Mal wird es wieder besser. Also, der erste Punkt, den ich super finde am Katholischsein, das ist das Katholische. Was heißt das? Katholisch ist Griechisch kommt von Katholikos und heißt allumfassend. Das heißt nicht, dass wenn ich sage, ich bin Katholik, dass ich damit meine, dass alle Menschen eigentlich Katholiken sind, weil katholisch heißt ja allumfassend und dass eigentlich da alle mit dazugehören. Das ist eigentlich nicht im Wesentlichen die Bedeutung, sondern das ist entstanden, dass in der frühen Kirche, so in den ersten Jahrhunderten, gab es Sekten. Also du musst dir vorstellen, es gab am Anfang nur eine Christenheit. Und dann hat sich an irgendeinem Ort ein bisschen was abgespalten, haben gesagt, wir glauben jetzt ein bisschen an was anderes. Und dann haben die Chefs von den ganzen anderen Gemeinden gesagt, wir sind die katholische Kirche, das heißt die allumfassende, wir sind die eine universale Kirche und wir sind nicht nur eine örtliche kleine Abspaltung. Das heißt, die einzelne Ortsgemeinde im Ort XY hat gesagt, wir sind nicht unser eigenes Ding, wir sind nicht losgekoppelt von allem anderen, sondern wir sind Teil von einem großen Organismus, Teil von einem großen Leib. Und es ist eigentlich, glaube ich, ziemlich die Mitte von dem, was heißt, katholisch zu sein. Nämlich zu glauben, dass es nur einen Leib Christi gibt, dass es nur eine Kirche letztendlich gibt und dass die verbunden ist. Dass ich als kleiner Johannes Hartl in Augsburg-Hochzoll nicht das Christentum erfunden habe, sondern dass ich Teil einer weltweiten Gemeinschaft bin, aus der ich mich nicht einfach rausstehlen kann. Weißt du, es ist eine große Versuchung, dass ich mir denke, ey, die Typen da drüben, die sind alle so blöd, die verstehen nicht, was mir wichtig ist und ich habe aus der Bibel echt klare Erkenntnisse, dass eigentlich das oder das oder das wichtig wäre. Da ist es sehr einfach zu sagen, hey, dann mache ich einfach meinen eigenen Verein raus. Und das kann reizvoll sein. Und manchmal kann das, was mir selber aufleuchtet, vielleicht sogar ziemlich richtig sein. Aber das Tolle dran, katholisch zu sein, ist, dass es mich immer wieder dran erinnert, hey, es gibt schon Millionen von Christen vor mir und es gibt auch jetzt auf der ganzen Welt Millionen von Christen neben mir. Das macht mich ein bisschen demütig mit meinen eigenen Erleuchtungen. Das heißt nicht, dass nicht Gott mir oder dir was Persönliches schenken kann, was für alle bestimmt ist. Okay? Aber es bringt ein bisschen Nüchternheit in das ganze Ding rein. Weil es ist wirklich so. Natürlich bin ich der Meinung, oder bist du der Meinung vielleicht, ja, dass noch niemand die Bibel so klar verstanden hat wie du oder wie ich. Aber es ist auch wahr, dass einfach Millionen von anderen Leuten sich mit diesem gleichen Buch auch schon abgemüht haben, die auch den Heiligen Geist hatten. Katholisch bedeutet für mich letztendlich im Wesentlichen im Gespräch zu sein mit der gesamten Kirche, im Gespräch zu sein mit anderen. Es ist das Gegenteil von Eigenbrötlertum, es ist das Gegenteil von ich stricke mir meinen eigenen Glauben, weil die Gefahr einfach sehr groß ist, dass ich mich in was reindenke, was eigentlich nur ich selber bin. Schau, deinen eigenen Tick siehst du selber nicht. Deinen eigenen blinden Fleck sehen alle außer dir. Es gibt Leute, denen fällt nicht auf, dass sie ständig total peinlich mit ihrem Kopf rumzucken oder sowas beim Reden zum Beispiel. Und das weiß jeder oder irgendein Sprachfehler. Jeder bemerkt es, nur er selber nicht. Was hilft daraus? Es hilft daraus, dass du in einer Gruppe von Menschen bist, die dich korrigieren. Ein bisschen sowas Ähnliches finde ich, ist die katholische Kirche. Ich finde überhaupt nicht toll, dass manche nicht toll finden, was ich sage. Okay, das findet überhaupt niemand toll. Aber indem ich mich in so ein Gesamt einer Gemeinschaft der Gläubigen stelle und mich kritisierbar mache, mich diese Sache ausliefer, verliere ich ein bisschen was von meinem blinden Fleck. Es ist noch ein bisschen theoretisch, was ich jetzt sage. Vielleicht wird es auch nicht mehr so klarer. Ich gebe mir Mühe. Katholisch sein bedeutet, im Gespräch zu sein mit der ganzen Kirche. Und zwar ist im katholischen Verständnis nicht nur die Kirche all die Leute, die jetzt momentan auf der Erde leben und an Jesus glauben, sondern auch die, die schon im Himmel sind. Ja, Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und die Menschen, die in Jesus entschlafen sind, die sind ja nicht irgendwie, die haben sich nicht in Luft aufgelöst oder so, sondern die sind im Himmel, die sind bei Gott, die leben, aber Gott ist hier auch bei uns gegenwärtig. Das bedeutet, wir können auch Gemeinschaft, im katholischen Verständnis, haben wir auch Gemeinschaft mit diesen unseren Geschwistern, die schon im Himmel sind. Da gehe ich jetzt, will ich nicht in erster Linie auf Heiligenverehrung raus, das ist gar nicht der Punkt, sondern in erster Linie ist für mich katholisch sein, ich weiß mich eingebettet in dieses große Gesamt. in diesen großen Chor, in diese große Familie derer, die an Jesus glauben oder früher an Jesus geglaubt haben, und die haben mir was zu sagen. Und ich schneide mich nicht ab von diesem großen Gesamtstrom, nur weil ich der Meinung bin, dass ich was verstanden habe, was sonst niemand verstanden hat. Das ist für mich die Mitte und das Entscheidende daran, katholisch zu sein. Der zweite Punkt, den ich super daran finde, keine Sorge, die nächsten fünf werden alle kürzer. Der zweite Punkt ist ziemlich eng verbunden mit dem ersten und ist das, was die Kirche die Gemeinschaft der Heiligen nennt. Also, auch hier will ich nicht in erster Linie jetzt auf Heiligenverehrung oder sowas raus, Gebet zu Heiligen, sondern in erster Linie will ich darauf raus an dieses, ich weiß mich als Teil einer Familie. Schau, für mich ist es, ich habe zu Jesus gefunden, zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus, als ich 14 Jahre alt war. Das war in den 90er Jahren. Für mich ist das eine total ergreifende Vorstellung, da wo ich geboren bin oder aufgewachsen bin in dem Ort, wo ich zur Schule gegangen bin, da gibt es ein Kloster, das im 8. Jahrhundert gegründet worden ist. Ja, vor irgendwie 1200 Jahren oder sowas. Mich erfüllt es mit Ehrfurcht und Ergriffenheit, in dieser Kirche zu stehen, wo schon vor über 1000 Jahren Menschen gebetet haben. Nun, ich weiß nicht, ob da immer alles gut war in dem Kloster und ob da alle wirklich so fest an Jesus geglaubt haben oder keine Ahnung. Aber ich weiß, es gab da Leute. Ich gehöre in diese Kette, ich gehöre in diese Familie mit hinein. Es gibt von Oasis, gab es mal eine CD von ein paar Jahren, Standing on the Shoulders of Giants, also auf der Schulter von Riesen stehen. Das ist eine eindrucksvolle Vorstellung, dass es einfach Glaubenshelden gab, von denen ich profitieren kann. Für mich sieht dieses Profitieren ziemlich, ziemlich, ziemlich real so aus, dass ich diese Bücher lese. Oder ich war zum Beispiel mal, also einen, den ich super finde, Johannes vom Kreuz, ist ein Heiliger, einfach der im 16. Jahrhundert gelebt hat, der tiefe Einsichten in Gott hatte, der unglaublich geniale Sachen über Gebet geschrieben hat. Ich war einmal im Jahr 2000 an dem sein Grab in Spanien. Und es war für mich einfach ein ergreifender Augenblick. Zu wissen, dieser Held des Glaubens ist ein Vorbild für mich, aber jetzt kommt's. Ich kann mit dem tatsächlich Gemeinschaft haben. Jetzt nicht, dass ich mich mit ihm zusammensitze und rede oder sowas, sondern ich weiß einfach, wir sind Teil einer Kirche. Wir gehören zusammen. Ich habe das Christentum nicht erfunden. Auch der Ausdruck von Christentum, den wir heute haben, mit unseren Lobpreisliedern, mit unseren Kirchenliedern, mit unserem Wortschatz, mit der Art und Weise, wie wir an das Ding rangehen, das ist nicht das Erste und ist nicht das Beste und ist nicht die ideale Form. Das ist einfach nur unsere heutige Form. Aber ich kann so viel lernen von diesen Schätzen. Okay? Ich finde die Heiligen super, überhaupt diese Gemeinschaft der Heiligen. Der dritte Punkt, den ich am Katholischsein wunderbar finde, das ist die Betonung auf die Wichtigkeit von der Eucharistie. Eucharistie ist das, was wir Katholiken zu dem sagen, was Evangelische und Freikirchler Abendmahl nennen. Also das, was Jesus gemacht hat, bevor er aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist. Und zwar hat er Brot und Wein genommen, hat das Brot gebrochen und zu seinen Jüngern gesagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und dann hat er Wein genommen und hat ihn ausgeteilt und gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, das Blut des neuen und ewigen Bundes. Und dann hat er zu den Jüngern gesagt, dieses Mal, das, was ich jetzt hier gemacht habe, das sollt ihr tun, um an mich zu denken, als Erinnerung an mich. Das ist ein Auftrag, den alle, soweit ich es absingen kann, alle Christen ernst nehmen. Okay, weil Jesus einfach gesagt hat, dass wir das tun sollen, ist es, glaube ich, für jeden Christen was Besonderes. Was ich, deswegen ist nicht eine Sache, nur die Katholiken feiern Eucharistie und die anderen nicht oder sowas feiern nicht Abendmahl. Was ich am Katholischen so toll finde, ist diese unglaublich große Betonung auf die Wichtigkeit von Eucharistie. Also, ein Katholik ohne irgendwie Heilige Messe, ohne Eucharistie, ohne Abendmahl, das kannst du völlig vergessen. Wenn es irgendwas gibt, was in der katholischen Welt wirklich und wie ich absolut finde, zu Recht, total betont wird, dann ist es dieses Erinnerungsmahl Jesu, dieses heilige Zeichen, dieses heilige Sakrament vom Abendmahl, von der Eucharistie. Und das finde ich super. Weißt du, oft ist man ein bisschen abgeschreckt von diesen äußeren Dingen, ja, wenn du kein Katholik bist und du gehst in so eine Messe rein, spielt die Orgel, dann gibt's vielleicht noch Weihrauch und Kerzen und du denkst dir, hey, warum muss das alles so verkrampft sein, warum können wir nicht einfach uns zu Hause ins Wohnzimmer setzen und Brot und Wein nehmen und Jesus ist in unserer Mitte. Schau, was äußerlich so wie so ein überflüssiger Pomp ausschaut und manchmal vielleicht auch ist. Manche Formen sind vielleicht auch verkrampft und sind nicht ideal, aber eigentlich sind diese äußeren Formen nur das Zeichen für den Wert des Inhaltes. Ganz vieles in der katholischen Welt auch, dass Priester einfach eine lange Ausbildung brauchen, dass Priester zölibatär leben müssen und so weiter, dass nicht jeder einfach zur Eucharistie zugelassen werden kann, wenn er nicht katholisch ist und so weiter. Man kann über diese Regeln streiten, man kann sagen, es ist sinnvoll, dass Priester heiraten dürfen oder nicht, über das kann man diskutieren, aber all diese Dinge sind eigentlich sowas wie Schutzmechanismen, um die Heiligkeit, um die Würde von dem, was da passiert, zu schützen. Und ich will jetzt nicht auf die äußeren Formen drauf raus. Wäre es nicht besser, wenn man abends mal ganz anders fahren würde und so. Ich will drauf raus, dass die katholische Kirche immer betont hat, die Bedeutung, die Heiligkeit, die Würde von diesem Mahl, das Jesus uns anbefohlen hat. Ich fühle fast keine Befähigung im Moment, wirklich sinnvoll über Eucharistie zu predigen, weil ich das Thema so hoch finde. Ich weiß nur, es ist der Hammer. Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und was er damit macht, ist, er nimmt eigentlich voraus, was er nachher am Kreuz tun wird. Und wenn wir dieses Brot brechen und diesen Kelch trinken, dann passiert genau das nochmal, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Dann wird es gegenwärtig, dann ist Jesus selber da. Ich finde es unglaublich. Jesus sagt, wer dieses mein Brot, mein Leib ist, der hat Anteil an mir. Das ist wirklich ein hohes Thema und ich liebe es, dass es in der katholischen Welt heilig gehalten wird und wertgeschätzt wird. Und sagen, hey, nee, wir nehmen nicht Traubensaft und Chips oder irgendwie sowas. Das ist was absolut Wichtiges, was absolut Heiliges. Das gibt's auch in anderen Kirchen und auch in anderen Orten wird es heilig gehalten. Ich sag nur, in der katholischen Kirche finde ich es besonders toll, auf welche Art und Weise es heilig gehalten wird. Der vierte Punkt ist, was ich gut finde, dran katholisch zu sein oder was ich wertschätze, ist die Beichte auch. Im Neuen Testament gibt's eine ganze Reihe von Stellen, die drauf rauslaufen, dass wir unsere Sünden bekennen sollen oder dass, wenn einer gesündigt hat, er von jemand zurechtgewiesen werden soll, ja, oder dass Sachen ins Licht gebracht werden sollen. Alles läuft drauf raus, dass Sünde nicht nur was ist zwischen Gott und mir, sondern es betrifft auch die Gemeinde. Okay, und in der frühen Kirche war es üblich, eine öffentliche Gemeindebuße, also du stehst auf und bekennst deine Sünden zu machen. Aus unterschiedlichen Gründen hat sich das mehr und mehr dahin verlagert, dass man vor einer Person gebeichtet hat, nämlich vor einem Priester. Was ich toll an der Sache finde, ist überhaupt zu seiner Sünde zu stehen, das Kind beim Namen zu nennen, ist unglaublich mächtig. In Epheser 5 steht, alles was ans Licht gebracht wird, ist Licht. Und indem ich diese Sünde ans Licht bringe, indem ich es ausspreche, passiert schon was. Kannst du sagen, ich kann doch auch mit meinem Herrgott alleine im stillen Kämmerchen die Sünde regeln und so. Klar, das kannst du irgendwie auch, aber auch hier wieder, die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass ich mir selber was vormache, dass ich mich selber in was reinspinn, dass ich meinen blinden Fleck behalte, wenn ich mich weigere, das in die Öffentlichkeit zu bringen und sei es auch nur die Öffentlichkeit von einer weiteren Person. Ich habe so viele Leute erlebt, die gerade in der Beichte Befreiung, Erlösung, Heilung erlebt haben. Einfach nur, weil sie vor das Licht Gottes, der Priester ist in dem Punkt nur sowas wie ein Mittler und er steht in der Situation an der Stelle, in der Position Gottes, nicht weil Gott nicht da ist, sondern weil Gott überhaupt viel durch Stellvertretung macht in seinem Reich. So ist es einfach. Gott kann auch so wirken, aber bedient sich auch menschlicher Gefäße. Ja? Und indem der Priester im Namen Jesu Lossprechung über mir verkündet, Lossprechung über mir prophezeit, erlebe ich tatsächlich diese Versöhnung Gottes. Und das ist machtvoll. Natürlich kann Gott auch auf andere Weise vergeben. Das ist nicht der Punkt. Ne? Aber es ist eine besondere Kraft, es ist eine besondere Power in diesem öffentlichen Bekennen der Schuld. Das ist was ich immer wieder persönlich erlebe, auch wenn ich beichte. Der fünfte Punkt ist, jetzt wird's für manche, glaube ich, echt schockierend, dass man das toll finden kann. Was ich super finde, daran katholisch zu sein, das ist der Zölibat. Nun, ich lebe nicht so libertär, ich bin verheiratet und bin auch glücklich, aber Jesus selber spricht vom Zölibat und Paulus selber hat unverheiratet gelebt und so weiter. Also es ist in der Bibel und je länger ich verheiratet bin, desto machtvoller finde ich das Zeichen des Zölibats. Zölibat heißt, dass man freiwillig auf Ehe verzichtet für Jesus. Und wie die Kirche das eigentlich immer verstanden hat oder eigentlich immer verstehen hätte wollen sollen, ist, dass das Zölibat ein prophetisches Zeichen ist für das, wozu eigentlich alle berufen sind. Alle, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, sind berufen, Teil der Braut Christi zu sein. Sind berufen, in einer eigentlich total unvergleichlichen Weise eine Liebesbeziehung mit Jesus zu haben. Und die Zölibatären erinnern uns Verheiratete oder uns Single oder was auch immer dran, es gibt im Leben mehr als nur verheiratet sein und Kinder zu haben und Romantik und Liebe oder sonst irgendwie. Das Höchste, was es im Leben gibt, ist Gott zu kennen. Und ich finde dieses Zeichen der Zölibatären ermutigend, wichtig, absolut machtvoll. Was in einer Welt, wo alles nur darum geht, eine Beziehung zu haben. Im schlimmsten Fall geht es nur um Sex, im besten Fall träumt man von der idealen Beziehung. Aber es läuft immer darauf raus, dass eine menschliche Beziehung das höchste Glück der Welt ist. Also nicht das höchste Glück der Welt, es ist was Wunderbares, eine menschliche Beziehung. Die Zölibatären erinnern uns daran, dass wir alle für Gott erschaffen sind. Dass wir erschaffen sind, in der völligen Ausschließlichkeit ihm zu gehören. Und ich glaube, dass es diese Berufung in der Kirche immer gab und auch heute noch gibt, sich auf verbindliche Weise bis hinein zum Verzicht auf die Ehe Gott zu schenken, Gott zu weihen. Sei es in einem Kloster oder in einer Gemeinschaft oder als Priester oder auch sonst irgendwie in der Welt. Ich glaube, dass es diese Berufung wirklich gibt und dass sie mächtig ist, dass sie richtig reinhaut. Der letzte Punkt, was ich wunderbar finde, ist eng damit verbunden. Das ist der ganze Bereich von Klöstern und von kontemplativem Leben. Eine Sache, die gerade auch in der östlichen Christenheit, also bei den Orthodoxen, aber auch bei den Katholiken immer hochgehalten worden ist, ist einerseits der Wert der Klöster, also dieser Gebetszellen, wo Menschen sich zurückziehen, um allein mit Gott zu sein, aber auch des ganzen kontemplativen Gebets. Es ist was nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht in allen christlichen Strömungen gleichermaßen anerkannt und anerkannt geworden in der Vergangenheit, dass es eine Berufung gibt, das ist letztendlich auch das, was wir hier im Gebetshaus in Augsburg leben wollen, dass es eine Berufung gibt, Gott um seiner selbst willen anzubeten. Dass das christliche Leben nicht nur darin besteht, gute Sachen zu machen, dass es nicht nur darin besteht, die Welt zu verbessern, sondern dass es auch und in erster Linie darin besteht, Beziehung zu Gott zu leben. Und auch da gibt es Menschen, die berufen sind, eine Zeit ihres Lebens oder ihr ganzes Leben dafür zu verschwenden, einfach nur Gott zu suchen, einfach nur zu beten. Man nennt das eine kontemplative Berufung. Und das ist was eigentlich die Grundlage von all den Klöstern, von all den Ordensgründungen in der Kirche waren. Nämlich, dass Menschen den Ruf Jesu gespürt haben, alles zu verlassen, nur noch ihn zu suchen, Beziehung zu ihm zu leben und aus dem heraus irgendwas anderes erst zu machen. Ich finde das super. Das waren jetzt ein paar so zusammen, ein paar so Schlaglichter auf das, was es für mich heißt, katholisch zu sein. Ich will einfach sagen, es gibt viele Punkte, wo ich, und du wahrscheinlich auch, ja, irgendwie an der Kirche leide, wo es Dinge gibt, wo ich mir denke, warum kann es nicht anders sein? Aber um ehrlich zu sein, wenn ich von einer perfekten Kirche träume, von einer Kirche, wo alles wunderbar ist, dann müsste ich der Erste sein, der austritt. Weil ich bin nicht perfekt und ich bin nicht wunderbar und ich habe meine Macken. Und deswegen hat auch meine Kirche die Macken. Weißt du, der andere Kollege, der zu mir gesagt hat, hey, willst du nicht mal deine Konfession ändern? Den habe ich gefragt, hast du schlechte Erfahrungen mit Katholiken gemacht? Hat er gesagt, ach, schlechte Erfahrungen, ich war bei den Kreuzzügen ja nicht dabei. So zum Witz. Das wird uns immer vorgehalten. Hey, die Kreuzzüge und die Hexenverbrennungen. Hey, und klar, das ist Teil auch der katholischen Geschichte. Ich will da nichts schönreden und sagen, oh, was weiß ich und sowas. Sondern ich will einfach sagen, hey, jede christliche Kirche, jede Gemeinschaft hat ihre Schattenseiten. Und wenn du zu den Baptisten gehörst oder zu den Mennoniten oder zu den Assyrisch-Orthodoxen, du wirst auch irgendwie Leute finden, wo du dir denkst, ihr seid echt völlig, ihr habt einen vom Buge her. Oder Und weißt du, genauso gibt es in meiner Kirche Sachen, wo ich sage, ey, das finde ich irgendwie schlimm, aber das gibt es in meinem Leben auch. Und ich habe gelernt, diese Schätze zu entdecken. Weil weißt du, im Psalm 149 sagt Gott, heißt es über Gott, dass Gott sich über sein Volk freut. Und ich weiß, er freut sich über sein Volk, wie es heute ist. Er freut sich über die katholische Kirche, wie sie heute ist. Auch wenn es Sachen gibt, wo er sagt, ey, da hätte ich gern, was sich ändert und sowas. Ich weiß, er freut sich über mein Leben, obwohl es noch nicht vollendet ist. Er freut sich an meiner Kirche, obwohl sie noch nicht verändert ist. Und ich finde diese Punkte einfach, die ich hier genannt habe, ermutigende und wichtige und gute Sachen. Okay? Und mein Wunsch wäre, ganz egal zu welcher christlichen Kirche, zu welcher Gemeinschaft du gehörst, mein Wunsch wäre, dass du die Schätze von deiner eigenen Tradition entdeckst, aber dass du auch ein liebendes und weites Herz bekommst für andere Schätze und dass wir aufhören, einander irgendwie zu verurteilen und zu verdammen. Das wäre mein Wunsch. Hey, gute Zeit euch. Halleluja und preis den Herrn und so weiter. Mach's gut. Ciao.